Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Tonia Mastrobuoni, die Deutschlandkorrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Eigentlich damit natürlich in Berlin, aber wir erreichen sie heute Mittag live in Rom. Tonia Mastrobuoni, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind gerade natürlich auch an dem richtigen Ort, denn in Italien, wird spannend und wichtig für Europa. In Italien wird am Sonntag gewählt. Darüber werden wir gleich ausführlicher sprechen. Aber ich glaube, auch sonst ist es gerade nicht ganz verkehrt, in Rom zu sein, oder? Und nicht in Deutschland. Ich habe heute Morgen hier auf dem Fahrrad zum ersten Mal gedacht, Handschuhe und Mütze wären eigentlich nicht verkehrt gewesen. Wie ist es bei Ihnen in Rom? Noch ein bisschen Sommer, oder?
Strahlende Sonne. Es wird ein bisschen kühler, also abends und so und morgens auch, aber es ist immer noch sehr schön.
Das klingt gut. Tonia Mastrobuoni, wir nehmen uns die Themen des Tages vor. Italien ist erwähnt, aber eben auch andere Fragen, die sich heute stellen. Zum Beispiel, wie einfach wir es russischen Kriegsdienstverweigerern machen sollten, hierher zu kommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast zu den Themen des Tages. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Was werden die Italienerinnen und Italiener machen am Sonntag, wenn sie ein neues Parlament wählen? Wer schon ein bisschen dazu gelesen oder auch gehört hat in den letzten Tagen, weiß, es könnte einen Rutsch nach rechts geben und mit Giorgia Meloni könnte eine Frau Premierministerin werden, deren Partei ihre Ursprünge im italienischen Faschismus hat. Aber wir können uns das genauer erklären lassen von Tonia Mastrobuoni, Korrespondentin der Tageszeitung La Repubblica. Frau Mastrobuoni, ich glaube, fürs deutsche Publikum stellt sich erstmal eine Frage. Was ist denn eigentlich mit Mario Draghi, mit Super Mario? Der war doch so gefeiert und auch aus der Außenperspektive ja auch so eine Art Glücksgriff für Italien.
Mhm. Ja, also erstens, Mario Draghi war ja der Premierminister einer Regierung der nationalen Einheit. Das heißt, diese Regierung wurde von dem Präsidenten der Republik favorisiert und er auch nur deswegen akzeptiert, weil er wusste, dank Mattarella, er hatte eine sehr, sehr breite Mehrheit im Parlament. Das heißt, viele Parteien, also fast alle Parteien außer Fratelli d'Italia, und darauf werden wir, glaube ich, auch zurückkommen, weil das war taktisch natürlich sehr, sehr geschickt von Giorgia Meloni, sich außerhalb dieser Regierung zu bewegen in diesen anderthalb Jahren. Jedenfalls, das war eben ein Notstand, ne? Das war eine nationale Einheitsregierung. Und die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega diese Regierung fallen lassen haben, hat Draghi entschieden, er macht jetzt nicht weiter.
Aber wäre das nicht denkbar gewesen? Wir haben es ja in anderen Ländern gesehen, beispielsweise in Frankreich, als das Parteiensystem am Boden lag, da war dann ein Emmanuel Macron und hat gesagt, dann mache ich meine eigene Bewegung. Wäre das nicht eine Option auch gewesen für einen Mario Draghi?
Ich glaube, es gibt da einen etwas unglücklichen Präzedenzfall und das ist Mario Monti. Mario Monti war auch ein Technokrat, er war auch an die Regierung, sagen wir mal so, gehievt worden von dem damaligen Präsidenten der Republik, Napolitano. Sie wissen noch genau, 2011.
In der Euro-Krisen-Hochzeit.
Ja, genau, Euro-Krise und so weiter. Berlusconi wurde endlich nach Hause geschickt und dann kam eben Monti. Und Monti hat sehr, sehr wichtige Reformen gemacht, auch sehr unpopuläre Reformen, aber sehr wichtige Reformen. Und danach hat er eine Partei gegründet. Aber diese Partei hat bei der nächsten Wahl dann 8% bekommen. Also damit konnte er nichts anfangen. Und vor allen Dingen Draghi sieht sich so ein bisschen als Reserve der Republik und nicht als jemand, der selbst rennt.
Also er wäre ja gerne auch Präsident geworden des Landes. Ne? Und dann brauchte man ihn noch auf dem Premierministerposten. Sie haben es angesprochen, Fratelli d'Italia, so heißt die Partei, die Brüder Italiens, die eben von einer Frau angeführt werden, von Giorgia Meloni. Die Frau, der jetzt dann doch die größten Chancen zugesprochen werden, dann eine Regierungsmehrheit zu bilden, aber eine, ja, die man politisch wie verorten muss?
Ich würde sagen, nicht mehr Mitte rechts, sondern Rechtsmitte, ne? Weil sie ist schon sehr unverhältnismäßig nach rechts verschoben. Also wenn man zum Beispiel betrachtet die Berlusconi-Jahre, in den Berlusconi-Jahren gab es auch die Postfaschisten. Das war die eine Koalition zwischen eben der Forza Italia und den Postfaschisten von Alleanza Nazionale. Aber da war eben, die große Partei war Berlusconi-Partei und dann gab es eben die Lega, das war die, und die Postfaschisten, das waren die kleineren Parteien. Und irgendwann haben die auch fusioniert, Forza Italia, mit den Postfaschisten. Daraus ist ja auch im Grunde genommen Giorgia Meloni entsprungen. Sie hat irgendwann gesagt, das ist mir zu mittig und ich mache jetzt meine Partei, eine rechte Partei und nenne sie Fratelli d'Italia, Brüder Italiens. Und jetzt ist das Lager eben umgekehrt, umgekippt. Also Fratelli d'Italia ist in allen Umfragen die erste Partei. Man kann ja seit einer Woche keine Umfragen mehr veröffentlichen, aber jeder von uns kriegt ungefähr 5 oder 6 inoffizielle Umfragen per WhatsApp von Freunden, Kollegen und so weiter.
Okay.
Und in diesen Umfragen verdient sie, also hat sie ständig mehr Punkte. Das heißt, man könnte sie schätzen zwischen 25-30%.
Mhm.
Das ist schon eine ganze Menge. Und dann werden natürlich Junior-Partner, die Lega und die Forza Italia. Interessant ist, dass die Lega momentan sehr schwach ist. Also auch in den letzten Umfragen war sie um die 10%. Sie könnte sogar darunter gehen. Ja, und das wäre dann ganz brenzlig für Matteo Salvini.
Der ja einer der ganz führenden Figuren war auch, ne, der politischen Rechten in Italien. Genau. Interessant, wie sich das ablöst. Aber nochmal so zum Verständnis, Giorgia Meloni. Ist das eine Marine Le Pen? Ist sie einzuordnen in der Nähe von Viktor Orban oder vielleicht eher so, ja, österreichische Konservative, also vielleicht eher so Sebastian Kurz?
Also sie hat eine bestimmte Ambivalenz in dieser auch Wahlkampagne immer versucht zu behalten. Aber sie hat ganz klar in früher und auch in letzter Zeit ich würde sagen, sogar rechtsextreme Parolen benutzt, ja. Also Parolen und ein Vokabular, das in jedem, also in Deutschland zum Beispiel inakzeptabel wäre. Sie hat gesprochen von ethnischem Austausch. No, wir wissen genau, woher das kommt. Oder sie spricht von Globalismus, internationalen Wucherern. Das ist zum Beispiel ein Vokabular, der sehr ähnlich ist wie Orbans Vokabular, als er gegen Soros gewütet hat. Sie hat auch immer gegen George Soros gewütet. Also das ist dieser neue Antisemitismus.
Mhm.
Sie spricht von Gender-Ideologie. No, das ist auch ein Vokabular, der kommt eigentlich von der Extremrechten. Und ich meine, da könnte man sie schon sehr, sehr nah an Orban zuordnen. Andererseits sagt sie aber zum Beispiel, apropos Wirtschaft, sie sagt, sie versucht dann immer, auch die internationale Presse hat sie versucht zu beruhigen. Sie hat gesagt, ich werde keine neuen Schulden machen, was ja auch sehr wichtig ist natürlich, weil die traditionelle Rechte, nehmen wir zum Beispiel Matteo Salvini, sagt immer noch, man muss mehr Schulden machen für das und für dies. Und sie sagt, nein, wir wollen verantwortlich sein, wir wollen keine neuen Schulden haben. Aber wir wollen den Wiederaufbaufonds zum Beispiel neu verhandeln. Also nicht ganz neu, aber einige neue Prioritäten setzen. Was ja nicht völlig unverständlich ist, weil wir hatten so eine schwere Energiekrise. Und Italien und Deutschland sind ja die zwei am meisten betroffensten Länder von diesen ganzen russischen Gas Lieferungen, die gestoppt worden sind. Deswegen, sie versucht zu beschwichtigen, auch die internationale Presse und das vor allen Dingen die Märkte, indem sie sagt, wirtschaftlich werden wir natürlich sehr vernünftig sein. Aber was natürlich unglaublich Angst macht, ist diese rechte Einstellung, diese Geisteshaltung. Sie ist ja auch geprägt von einem postfaschistischen Milieu, weil sie ist ja da aufgewachsen. Und einige Parolen, einige, glaube ich, auch ideologische Ansätze hat sie niemals irgendwie hinter sich gelassen.
Tja, ist es denn, klang ja jetzt gerade bei Ihnen so an, eigentlich schon ausgemacht, dass das von ihr dann angeführte Rechtsmittellager, ich übernehme Ihre Formulierung, gewinnen wird? Oder hat auch die politische Linke, Mitte-Links überhaupt noch eine Chance? Oder ist sie zu schwach oder zu zersplittert?
Das ist eine tolle Frage. Also das Problem ist zum einen mit diesem Wahlrecht, wir haben ein ganz schreckliches Wahlrecht, auch sehr kompliziert. Es ist sehr schwer zu kalkulieren, wer die Wahlen gewinnen wird. Aber momentan, also die Politologen und auch die Experten von Umfragen sagen, wahrscheinlich wird dieses Mitte-Rechts-Lager gewinnen. Sie könnten sogar die absolute Mehrheit im Parlament gewinnen, wenn es gut geht. Weil sie sich eben koaliert haben. Also sie haben koaliert. Also Berlusconi, Meloni und Salvini, die sich eigentlich hassen, haben sich zusammengerafft, haben gesagt, wir müssen diese Wahlen gewinnen. Deswegen haben sie eine Koalition gemacht, also eine Wahlkoalition. Und sie präsentiert sich auch zusammen, zum Beispiel in vielen Wahllokalen. Das Problem ist, die Linke hat umgekehrt, ist zerstritten. Das heißt, Partito Democratico hat zwar die Linke mit sich genommen, also Sinistra Italiana, aber zum Beispiel sie hat mit dieser neuen zentristischen Partei von Carlo Calenda und von Matteo Renzi, dem ehemaligen Premierminister, sie haben sich zerstritten. Das heißt, sie gehen, jeder rennt für sich. Und dann gibt es natürlich die Cinque Stelle. Cinque Stelle, die rennen auch alleine.
Der Wahlgewinner der letzten Partei, der letzten Wahl, ne? Genau.
Und es könnte auch die große Überraschung sein. Also Cinque Stelle könnte die Fünf-Sterne-Bewegung könnte die größte Überraschung dieser Wahl sein. Weil sie waren als tot erklärt worden am Anfang der Wahlkampagne. Und vor allen Dingen, weil Giuseppe Conte, der Anführer der Fünf-Sterne-Bewegung, ja im Grunde genommen der Mann gewesen ist, der Draghi zum Fall gebracht hat. Ja? Aber er hat ein sozusagen monothematische Wahlkampagne gemacht über dieses Bürgergeld. Mhm. Und dieses Bürgergeld ist vor allen Dingen im Süden sehr wichtig gewesen in diesen Jahren. Und momentan hat er sehr, sehr gute Umfragen, könnte sogar vor der Lega sein. Also
Das wird also spannend am Sonntag. Ich habe ja noch so einen Gedanken, aber vielleicht sieht man das aus der Binnenperspektive als Italienerin anders. Aber Italien hat ja so einiges durchgemacht. Einige Namen sind ja schon gefallen. Silvio Berlusconi, die Fünf-Sterne-Bewegung mit Beppe Grillo, als er da noch der Entscheidende war. Jetzt eventuell das, was Sie beschrieben haben, eine Postfaschistin im Premierministeramt. Und irgendwie scheint aber doch das Land eine große Resilienz gegenüber schlechten Regierungen zu haben. Oder täuscht es?
Naja, Italien hat ja in der Ersten Republik immer diese Stabilität in der Instabilität gehabt. Ne? Also das heißt, eine Regierung alle anderthalb Jahre ungefähr, schon also ab nach dem Zweiten Weltkrieg war das so bis 1992, als diese große saubere Hände, die Erste Republik gefallen ist, ne? Korruptionsskandale und so weiter. Und die Democrazia Cristiana, die Christdemokraten sind natürlich verschwunden. Auch die ganzen anderen Parteien, die ehemaligen Sozialisten und so weiter. Danach hat sich Berlusconi mit diesen antikommunistischen Parolen und mit seinem One Self-Made Man, mit dieser Propaganda hat er natürlich die Wahlen gewonnen und danach ziemlich kontinuierlich für 20 Jahre das Land regiert und kaputt regiert. Ja, vor allen Dingen mit einem schrecklichen Finanzminister Giulio Tremonti. Aber das ist ja nicht das Thema heute. Jedenfalls, die Italiener sozusagen, die können mit dem Selbstpiloten sehr, sehr, wir haben ja im Grunde genommen eine auch eine Industrie, die sehr pulverisiert ist. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele kleine Industrien und die es gewohnt sind, im Grunde genommen alleine, ne, für sich auch international irgendwo Platz zu gewinnen, von sich, also es gibt so ein Selbstpilot in Italien, der ungefähr alles betrifft. Und die Italiener sind eben daran gewöhnt, dass sie mit schlechten Regierungen oder mit gar keinen Regierungen sehr gut sich selbst regieren.
Sollte die Europäische Union ihre Grenzen öffnen, die Visavergabe wieder erleichtern für die Russen, die nicht in den Krieg ziehen wollen? Diese Frage stellt sich jetzt immer drängender, weil es eben viele Russen gibt, die sich dieser Teilmobilmachung, die Putin angeordnet hat, entziehen wollen. Dadurch einfacher Weg oder auch nicht so einfacher Weg, dass sie ihr Land verlassen. Frau Mastroboni, was ist Ihre Meinung? Sollten wir da jetzt sehr großzügig sein und schnell und einfach, was die Zugänge nach Europa angeht?
Ja, absolut. Ich meine, ich hatte schon sehr viel Zweifel, als die Europäische Union entschieden hat, eben diese Restriktionen wieder einzuführen für Russen, für ganz normale Russen, die nach Europa wollen, weil ich finde, die Bevölkerung, da gebe ich Olaf Scholz völlig recht, dem Bundeskanzler, also die Bevölkerung sollten nicht bezahlen für die Fehler ihrer Anführer und vor allen Dingen eines völlig außer Kontrolle geratenen Anführers wie Wladimir Putin.
Mhm. Ein Diktator. Die Reaktion damals, also diese Entscheidung, die ja nicht lange zurückliegt, die Visa-Erleichterung zurückzunehmen, das kam ja auch unter anderem vor allem auf Druck von baltischen Staaten, von mittelosteuropäischen Staaten, die gesagt haben, das, was wir anfangs gehofft hatten, dass eine russische Bevölkerung da auch klare Signale gibt, dass sie nicht einverstanden ist, ist nicht eingetreten. Also es ist nicht nur Putins Krieg, sondern es ist eben wirklich ein Krieg Russlands, sollte ja im Prinzip so eine Art kleine Antwort darauf sein. Mhm. Und das ist auch etwas, was jetzt einige Leute vorbringen, die sagen, naja, als es euch selbst nicht in die Situation gebracht hat, dass ihr kämpfen müsst, als der Krieg fern war, da habt ihr nicht protestiert. Und jetzt aus der Sorge heraus, selber eben kämpfen zu müssen, kommt auf einmal dieser Widerstandsgeist.
Ja, aber es ist ja kein Detail, dass Menschen zwischen 18 und 64 oder ich weiß nicht, welches Alter es ist, dass Männer eingezogen werden in den Krieg. In den Krieg. Das heißt, die gehen hin und sterben. Und wir wissen eben, dass russische Soldaten sehr, sehr, sehr viel an der ukrainischen Front sterben. Ich finde es völlig verständlich, dass diese Männer weg wollen. Und ich meine, Revolution kann man ja nicht irgendwie heraufbeschwören. Wir wissen auch, wie eindringlich auch die russische Propaganda ist, wie absolutistisch auch Putin in diesen Jahren immer mehr regiert hat dort. Und also es gab ja immer weniger in diesen letzten 10 Jahren Freiheit auch um eigene Gedanken zu entwickeln und so weiter. Und ich finde das ein bisschen ungerecht, wenn man sagt, dieses Volk, warum ist es nicht auferstanden? Mhm. Warum sind auch die osteuropäischen Völker jahrzehntelang nicht gegen die kommunistischen Regime auferstanden? Ich meine, ne?
Weil die Einschätzung war, dass die Chancen, dass man das erfolgreich zu Ende bringt, natürlich auch aufgrund von verschiedenen Dingen, die man sehen konnte in der Geschichte, Prager Frühling, das, was in Ungarn passiert ist in den 50er Jahren. Das waren ja all die Beispiele. Also ich gebe Ihnen an diesem Punkt absolut recht, war auch ein bisschen nicht einverstanden, als ich André Melniks Wortmeldung hörte, des eben mittlerweile ja ehemaligen Botschafters, ukrainischen Botschafters in Deutschland, der eben gesagt hat, mit Blick auf diese Russen, die jetzt das Land verlassen wollen, sie sollen doch lieber in ihrem Land bleiben und dort gegen den Krieg und gegen Putin Stellung beziehen, ist natürlich einfacher gesagt in einer Demokratie als in der Realität der Diktatur oder des autokratischen Systems.
Ja, auch ein wenig brutal, finde ich, wie gesagt, weil das sind Menschen, das sind Männer, die eben nicht im Krieg, die nicht auf der Front sterben wollen. Das finde ich völlig verständlich. Und wie gesagt, keiner kann zu einer Revolution gezwungen werden oder dazu gezwungen werden, sein Leben eben aufs Spiel zu setzen, um sein Land zu verteidigen. Vor allen Dingen, wie gesagt, ein Land, wo seit Jahrzehnten eine sehr, sehr starke Repression herrscht. Ich meine, es gab ja praktisch nie so richtig Demokratie in Russland in den letzten Jahrzehnten. Und das Problem ist immer diese, dass man von außen sehr, sehr schnell ein Urteil fällen kann. Und dann aber muss man in diesen Ländern auch leben.
Es gibt jetzt, aber da gibt es nur erste Berichte von Reportern von NTV, also noch nicht vollständig bestätigt, aber es gibt erste Berichte, dass Russland, die russischen Behörden jetzt möglicherweise die Grenzen zumachen, also genau das verhindern wollen, was wir teils an der finnischen Grenze sehen, aber die Bewegungen sind vor allem auch an Grenzen mit ehemaligen Sowjetrepubliken, also unabhängigen Staaten, wo es eben leichter ist, über die Grenze zu kommen. Also das müssen wir wahrscheinlich weiter beobachten.
Das hat die Ukraine übrigens auch gemacht. Als ich zweimal in der Ukraine war, es war ganz klar, auch da durften die Männer nicht über die Grenze, weil sie eben in den Krieg eingezogen wurden. Ne?
Muss man da, das ist für mich ja so eine Gretchenfrage an dieser Stelle, muss man eigentlich mit Kriegsdienstverweigerern, Wehrdienstverweigerern gleichermaßen umgehen, egal aus welchem Land heraus sie sozusagen kommen. Also der junge Ukrainer, der sagt, ich möchte nicht kämpfen, aber im Prinzip die Wahl nicht hat, hat er eigentlich genauso Recht auf Schutz dann in der Europäischen Union, weil wir sagen, das ist ein Grundrecht, das jeder haben muss, auch den Absolut. Dienst an der Waffe zu verweigern.
Ja, natürlich. Wenn wir sagen, wir sind eben ein Kontinent der Freiheit, da heißt auch, ich wähle, also ich muss die Freiheit haben zu wählen, ob ich in den Krieg gehe oder nicht, ob ich in den Krieg ziehe oder nicht. Wir haben ja auch eben seit Jahrzehnten in Deutschland und in Italien kein Militär, wie sagt man? Keine Wehrpflicht mehr, genau. Die haben wir ja auch schon abgeschafft. Also es gibt nicht mal mehr das Training. Es ist obligatorisch.
In Deutschland ist es ein Jahrzehnt mittlerweile, immerhin. Aber vorher gab es ja auch immer die Möglichkeit zu sagen, ich verweigere den Wehrdienst. Wehrdienst, also die Möglichkeit, andere Verpflichtungen dann einzugehen. Ein Thema, das uns all die Tage ja schon beschäftigt, beschäftigt heute auch nochmal den Bundestag, nämlich die Gasumlage. Die Unionsfraktion, die nämlich den Antrag stellt.
Die Gasumlage muss weg!
Tja, keiner sagt es so schön wie Robert Habeck, ne? Die Gasumlage muss weg, will ja die Unionsfraktion. Frau Mastromoni, Sie ärgern sich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, allerdings eher über den Minister in der Hinsicht, dass er sich, und jetzt zitiere ich Sie mal, wie Sie es der Redaktion gesagt haben, dass sich da ein linksgrüner Politiker so von der Gaslobby hat einspannen lassen. Ist das so?
Ja, ich habe das jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber ich meine, es gibt da Berichte, ich zitiere zum Beispiel den Spiegel, die sagen, die Idee, die Kosten an die Verbraucher weiterzugeben, an der diese Uniper zugrunde gegangen ist praktisch, die sind ja suggeriert worden von zum Beispiel von Standard & Poor's, ne, von der Ratingagentur. Und man versteht nicht so richtig, warum mussten diese Kosten weitergegeben werden? Warum musste konnte der Staat nicht einfach eben übernehmen, Uniper übernehmen, wie er es ja in den letzten Tagen gemacht hat und dann eben diese Schulden übernehmen und irgendwie vielleicht Uniper ein bisschen besser verwalten. Warum direkt diese Kosten weitergeben? Das war für mich unverständlich, als ich das gelesen habe. Und danach kam ja auch die ganze Polemik, die Debatte, die dauert ja inzwischen seit Wochen. Also wie gesagt, ich finde, Habeck hat sich wirklich super benommen. Er war ein super Minister. Ich habe auch oft Artikel über ihn geschrieben. Er war sehr schnell in der Reaktion. Er hat sehr schnell reagiert. Er hat unideologisch reagiert. Er hat eben am Ende hat er auch seine Partei die Entscheidung schlucken lassen, dass eben zwei von drei Atomkraftwerken noch etwas länger aktiv bleiben. Er war wirklich sehr gut, sehr pragmatisch, aber das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Okay, das klingt schon sehr nach Vergangenheit. Er war gut, aber Sie geben
ihm
schon noch.
Nee, er ist gut, aber ich meine, okay. Diese Gasumlage ist ja wirklich so ein...
Ja, ich meine, vieles von dem, Sie haben es ja beschrieben, ist ja schon in der Korrekturschleife. Also die Verstaatlichung von Uniper kommt jetzt. Sie braucht allerdings noch ein bisschen. Ja, das ist ja die Begründung, auch eine der Begründungen der Gasumlage, dass man sie eben auf jeden Fall die nächsten 3 Monate noch braucht, weil dann sonst wirklich ganz praktisch das Geld fehlt. Also ich meine, das ist ja die Situation, dass da Unternehmen, die ganz wichtig sind für die Verteilung des Gases im Lande, so viel bezahlen müssten für das Gas und so viele Verträge haben, dass sie es immer noch günstiger weitergeben, dass sie darüber pleite gehen. Mit der Konsequenz nicht, dass wir alle weniger zahlen am Ende, sondern dass wir einfach alle kein Gas in der Leitung haben.
Ja, ich meine, das ist ja alles im Grunde genommen diese Fata Morgana von einem lieben Putin, der uns immer dieses Billiggas verkauft. Ne? Das war in diesen letzten Jahrzehnten nicht nur für Italien so, sondern auch für Deutschland so. Und das hat ja auch irgendwie der Industrie sehr geholfen. Italien und Deutschland haben ja eine sehr, sehr starke Manufakturindustrie, also eine traditionelle Industrie, ne? Und auch inzwischen, aber das Problem ist, dieses Geschäftsmodell muss einfach völlig umgekrempelt werden.
Wie weit ist denn die Umkrempelung in Italien? Wir haben das ja schon angesprochen. Italien hat ja neben Deutschland auch eine ganz hohe Gasabhängigkeit von Russland. 40-45% des Gases, also zumindest bis Kriegsbeginn, stammten auch in Italien aus Russland. Gibt es da entsprechende politische Ad-hoc-Maßnahmen, wie wir sie jetzt hier in Deutschland rauf und runter diskutieren?
Ja, natürlich hat man, also hier in Italien ist es ein bisschen leichter, weil wir haben ja auch andere Pipeline, zum Beispiel aus Algerien, aus Libyen, nicht unbedingt groß, also ich meine berühmte Demokratien, aber auf jeden Fall, ja. Wir haben Alternativen und es gibt jetzt auch einen Riesenstreit, der war auch Wahlkampfthema über die Flüssiggasterminale, aber Draghi war da unglaublich schnell, er hat sehr, sehr schnell versucht, Alternativen zu finden. Ja, ich meine, aber Italien ist auch in einer sehr, sehr schiefen Lage wegen dieses Abkommens des russischen Gases. Das ist auf jeden Fall.
Und so auf der Ebene der Entlastungsmaßnahmen, also die Preise steigen ja in Italien nicht weniger als in Deutschland, vermute ich mal. Gibt es da, also eine Gasumlage, höre ich richtig raus, gibt es nicht in Italien, ne?
Nein, umgekehrt, es hat Geld gegeben für die Verbraucher und also Entlastungen und so weiter. So, da war Draghi ja auch sehr, muss ich sagen. Und auch der Minister Cingolani waren da auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr wirksam. Aber trotzdem, ich meine, die Rechnungen sind eben sehr hoch und das ist auch wieder Wahlkampfthema und bei der Rechten und so, die wollen auch deswegen den Wiederaufbaufonds, glaube ich, nochmal neu verhandeln, damit man auch Platz für diese Ausgaben findet.
Den Wiederaufbaufonds, das Geld maßgeblich von der Europäischen Union als sozusagen Kompensation für die Corona-Zeit, das meinen Sie?
Genau,
ja,
also
ja.
Diesen Recovery Fund,
Italien
eben die großzügigste Quote bekommen hat.
Ja, also aus gutem Grund, weil auch eben so schwer getroffen. Heute ist was, das gab es länger nicht im großen Stil, nämlich Klimastreiks, und zwar weltweit, so sind sie zumindest ausgerufen, genau 3 Jahre, nachdem uns Greta Thunberg ihr
How dare you?
Zugerufen hatte, ihr How dare you, Tonia Mastroboni. In Deutschland wird es und gibt es schon in vielen Städten Demonstrationen. Wie ist das in Rom oder in Italien insgesamt sichtbar?
Ja, auch hier gibt's Demonstrationen, und hier wäre auch die Fridays for Future Bewegung immer sehr, sehr rege, also sehr beliebt unter jungen Leuten, und was mich auch sehr gefreut hat, weil es gibt ja die Grünen nicht in Italien, also es ist eine Splitterpartei praktisch. Mhm. Es ist das Gegenteil wie in Deutschland, das waren immer früher 2, 3 Parteien, die haben sich immer zerstritten, und deswegen gibt es keine ökologische Partei. Dafür gehen aber Millionen von jungen Italienern auf die Straße und demonstrieren eben für Klima.
Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, massiv ausgebremst ja durch die Corona-Zeit, ne?
Also, ja, genau. Also was mich immer sehr glücklich gemacht hat an dieser Bewegung ist, das sind alles junge Leute. Ich war auch auf dem Fridays for Future in Dortmund vor der Pandemie, auf diesem Kongress. Es gibt da 12-Jährige, die wissen 100 Millionen Mal mehr, was ich mit 51 über, keine Ahnung, Klimawandel und über Wissenschaft weiß. Also sie sind unglaublich kultiviert, und sie gehen auf die Straße und aus wissenschaftlichen Gründen sozusagen, ne? Also das ist keine Ideologie. Ich war ja früher auch politisch aktiv, aber aus ideologischen Gründen und viele in meiner Generation.
Kommen jetzt die Bekenntnisse an dieser Stelle. Ja.
Genau. Ja. Und ich glaube, viele in meinem Alter waren früher auf der Straße aus politischen Gründen. Aber das ist was ganz Neues, und das ist was ganz Tolles, finde ich, und was ganz Wichtiges, auch nach dem extremsten Sommer, den wir je in Italien erlebt haben. Also ganz schön.
Es gibt einige, die würden an dieser Stelle jetzt einhaken und sagen, Moment mal, sehen wir da nicht auch eine gewisse Ideologisierung oder auch Radikalisierung auch dieser Klimabewegung, auch gerade der jungen Leute? Wir haben Gruppen wie Extinction Rebellion, die gesagt haben, so diese freundlichen Demos ist nicht so unser Ding, wir machen mal Aktionen, wo halt richtig der Verkehr lahmgelegt wird. Jetzt in jüngerer Zeit die letzte Generation, die Gruppe, die sich so nennt, ja, mit spektakulären Aktionen, als ja zum Beispiel Menschen sich dann auf Fahrbahnen, auf Autobahnen festgeklebt haben oder zuletzt an Gemälden. Also das ist ja so eine Radikalisierung, die manchen auch vor den Kopf stößt und sagt, hey, das geht jetzt ein bisschen zu weit in der Selbstermächtigung.
Ja, das ist ja die politische Auslegung, sagen wir mal so, einer Theorie, die aber auf der Wissenschaft begründet und nicht auf irgendwelchen, wie gesagt, politischen Ideologien. Ne? Also ich meine, der Kommunismus oder der Faschismus oder, keine Ahnung, die christlichen Werte, alle Werte, die früher immer in der Politik galten, das waren eben, das sind ideologische Werte, die sind irgendwo in Ideen, haben die ihre Wurzeln. Hier haben die Klimaschutz, der Klimaschutz hat ja in der Wissenschaft seine Wurzeln, das heißt in etwas sehr Konkretem. Also,
in der Sache begründet, ne? Ich kann
in der Sache begründet, genau. Die politische Auslegung kann radikal sein oder kann man nicht mit einverstanden sein. Oder sie kann eben moderater sein, klar. Aber ich meine, die Wurzel dieser Bewegung ist die Wissenschaft, und das ist irgendwo sehr wichtig, finde ich.
Wir haben gestern früh hier im Deutschlandfunk Kultur mit einer der wichtigsten deutschen Stimmen der Fridays for Future Bewegung gesprochen, mit Luisa Neubauer, und sie da auch angesprochen auf diese Frage, ne, wie sie das bewertet, diese Radikalisierung. Und mein Kollege verwendete auch eben diesen Begriff der Radikalisierung, und das war ihre Antwort.
Ich würde mir wünschen, dass sich Menschen und Forscher und auch Menschen in den Medien wie Sie dann vielleicht auch eine Runde mehr Gedanken darüber machen, wie radikal die Klimakrise gerade überall Menschen das Leben raubt. Ich meine, in genau diesem Augenblick haben 30 Millionen Menschen in Pakistan ihr Zuhause verloren. Das ist das Radikale unserer Zeit. Und in dem Augenblick, wo die Regierung ja sagt, wisst ihr was, Leute, wir haben einen Plan, so werden wir die Klimaziele einhalten, so werden wir unserer globalen Verantwortung gerecht. In dem Augenblick braucht es ja die Leute überall nicht mehr, die sich vor Verzweiflung nicht anders zu helfen wissen, als auf die Straße zu gehen.
Luisa Neubauer sagt das, aus Verzweiflung sich nicht anders zu helfen wissen. Das ist rhetorisch stark. Das ist auch mit Blick auf das, was sie da beschrieben hat mit dem Sommer, was Sie ja auch gesagt haben, Frau Mastroboni, natürlich auch wahr. Ne? Wir haben eine radikale Situation, aber wir haben natürlich auch die Mechanismen der Demokratie, Interessenausgleich, all die Dinge, ne, weswegen man sagt, nur weil du vielleicht recht hast, auch wissenschaftlich, ist das noch lange nicht das Ergebnis dann von Politik.
Ja, also ich meine, ich bin völlig einfach, also ich meine, meine Tendenz ist, mit ihr einverstanden zu sein, vor allen Dingen, wenn ich lese, wie in Giorgia Melonis Programm, ja, Europa sei zu ökologisch ausgerichtet. Ja, wenn ich sowas lese, dann habe ich auch irgendwo das Bedrängnis, das Bedürfnis.
Giorgia Meloni, noch mal diesen Rückbezug, die Frau, die wahrscheinlich diese Wahl gewinnen kann in Italien, genau.
Ja. Auch Zeitungen, es gibt immer noch politische Parteien, die wirklich die das irgendwie verneinen. Also Luisa Neubauer hat ja auch die 30 Millionen eben von Pakistan zitiert. Ich kann viel kleiner zitieren. Es gab eine ähnliche Tragödie in den Marken in den letzten Tagen in Rom mit Toten, Verletzten, Milliarden Schäden und so weiter, weil dort auch Flüsse völlig aus den Ufern gelaufen sind. Und wenn ich sowas sehe, dann und dann sehe ich ein Programm, wo man sagt, auch der Wiederaufbaufonds, der sollte weniger ökologisch ausgelegt werden. Ich meine, da werde ich auch ziemlich wütend.
Tonia Mastroboni ist mein Gast heute, Deutschland-Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Derzeit in Rom, nicht nur, weil es dort gerade spannend ist, weil die Wahlen anstehen, sondern eigentlich auch vielmehr aus privaten Gründen. Leider muss ich dazu sagen, sie müssen sich um ihren Vater kümmern, der an Covid erkrankt ist und schauen in dem Zusammenhang auch mittlerweile sehr verärgert auf das italienische Gesundheitssystem. Warum?
Naja, mein Vater ist vor 2 Wochen eingeliefert worden. Eben er hatte Covid und auch ziemlich schlimm. Und dann kam er natürlich, haben die ihm Sauerstoff gegeben und bla bla. Und die ersten Tage war er noch, ich meine, mein Vater ist unglaublich, er ist autonom. Er ist noch diesen Sommer in sein Dorf gefahren, 500 Kilometer von Rom. 2 Tage, nachdem er eingeliefert wurde, hat er sich beklagt, hat gesagt, ich muss hier wieder raus, weil Gorbatschow ist gestorben und ich muss mich um Sachen kümmern und keine Ahnung was. Er war früher Journalist und er ist gewohnt, eben 3 Zeitungen am Tag zu lesen. Und er war es nicht gewohnt, so außerhalb von allem zu sein. Ich habe ihm dann nicht erzählt, dass auch die Königin gestorben war, also Elisabeth. Aber egal. Er war also völlig wach im Kopf. Er war völlig hell im Kopf, wie immer. Und dann ist er von diesem Krankenhaus, die konnten ihn dort nicht halten. Das heißt, es gibt immer noch dieses, es gibt noch es gilt jetzt nicht mehr ein Notstand, sondern es gilt es ist eine Situation, wo die Patienten dann in spezifischen Krankenhäusern verlegt werden. Und dieses spezifische Krankenhaus war eine Katastrophe. Da haben die ihnen nachts, haben die ihnen so starke Betäubungsmittel gegeben, dass wir irgendwann nach 3-4 Tagen dachten, er hätte einen Schlaganfall gehabt. Mhm. Weil er war so weg, ja. Und wir haben dann versucht, ihn beim ersten negativen Test haben wir ihn ganz schnell in ein anderes Krankenhaus gebracht. Da wurde er leider wieder positiv und musste schon wieder weg. Und dann heute muss ich ihn eben nach Hause verlagern, weil auch dieses Krankenhaus hat keine Struktur mehr, um Covid-Patienten zu behandeln. Und ich finde es unglaublich, erstens, dass man einem 87-jährigen Mann Betäubungsmittel gibt, bis er fast stirbt, also bis er praktisch so belämmert ist, dass man denkt, er hätte einen Schlaganfall gehabt. Das ist einfach unmenschlich, sowas. Und mein Eindruck ist immer, 87 Covid ist ein verlorener Fall. Ne?
Es ist ja schon ein bisschen verblasst angesichts all der anderen Krisen, über die wir auch heute gesprochen haben. Aber wir erinnern uns natürlich dann auch an die Anfangsbilder der Corona-Zeit aus Italien, aus Bergamo, aus anderen Orten. Ne? Ein damals ja komplett überlastetes und überfordertes Gesundheitssystem. Ist das Ihr Eindruck, dass sich das eigentlich an vielen Stellen jetzt nicht wirklich grundlegend verbessert hat?
Also wie in vielen Sachen in Italien ist immer der menschliche Faktor das Wichtigste, ja. Und diese Menschen, die momentan meinen Vater umgeben, also jetzt momentan, abgesehen von diesem schlimmen Krankenhaus, das sind tolle Menschen, tolle Ärzte, tolle Krankenschwestern und so weiter. Aber das System ist einfach schon wieder falsch, weil ich denke, Covid ist eine Epidemie, die wir noch lange mit uns haben werden. Und da müsste eigentlich in jedem Krankenhaus die Möglichkeit sein, diese Covid-Patienten zu behandeln. Vielleicht ein extra, keine Ahnung, Flügel, wo man die eben behandelt. Und nicht, dass ein 87-Jähriger 4-mal verlagert wird in 2 Wochen. Das ist völlig, ich verstehe nicht, warum das so ist, warum das nicht mehr als eine Notsituation gesehen wird. Wir sind ja immer noch in der Pandemie. Aus England kommen ja schon wieder ganz schreckliche Zahlen. Und wie gesagt, also mich rettet wie immer in Italien, deswegen habe ich immer wieder Vertrauen in mein Land, weil der menschliche Faktor ist super wichtig. Ja. Also die Krankenschwestern sind toll, die haben mir heute jetzt auch Pharmaka gegeben bis Montag, Dienstag. Also die sind total großzügig und auch völlig, und das war ja auch Bergamo, das war ja auch diese Ärzte, sie erinnern sich bestimmt alle an das Foto von dieser Krankenschwester, die auf dem Schreibtisch einschlief.
Ja, ja.
Ich meine, das ist eben Italien, das ist das Land, das ich deswegen immer wieder, dass ich mich immer wieder neu verliebe, mein Land, aber auch Deutschland ist mein Land, meine Mutter war Deutsche, ja, aber trotz der katastrophalen Infrastruktur und oft ja eben der Kürzungen der letzten Jahren, die dazu geführt haben, dass das Gesundheitssystem eben diese Pandemie sehr schlecht nur überstanden hat, ne? Und nur wegen diesen menschlichen Faktors, glaube ich. Und da sind wir wieder. Also wie gesagt, also heute, ich hätte sie alle umarmen wollen, die Krankenschwestern, weil die waren toll, aber die Strukturen sind eben schon wieder nicht in der Lage, auch diese Patienten zu behandeln.
Tonia Mastroni, dann wünschen wir von dieser Stelle alles Gute für Sie, für Ihren Vater und für die Situation in Ihrem Land. Und ich möchte es nochmal erweitern, auch für das, was am Sonntag passiert in Italien, wenn gewählt wird. Und jetzt sage ich an dieser Stelle, Tonia Mastroni, Korrespondentin der La Repubblica, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit hier heute im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.